Konflikte lösen, Krisen meistern. Der Podcast mit Tanja Knop.
Herzlich willkommen zu Konflikte lösen, Krisen meistern, dem Podcast für alle, die Herausforderungen nicht nur bewältigen, sondern daran wachsen möchten. Ich bin Tanja Knop, systemische Coach und Organisationsberaterin. In diesem Podcast spreche ich mit spannenden Persönlichkeiten darüber, wie Konflikte konstruktiv gelöst, krisensouverän gemeistert und Veränderungen erfolgreich gestaltet werden können. Denn ich bin überzeugt, in jedem Konflikt und in jeder Krise steckt die Chance, gestärkt daraus hervorzugehen. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass Premiere ist und dass ich mit Dr. Bernd Bürger gleich einen ganz besonderen Gast begrüßen darf. Hallo, lieber Bernd.
Hi.
Bernd leitet den Fachbereich Führung und Einsatz am Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei und er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Positive Leadership. In seinem neuesten Buch Positive Leadership in der Polizei zeigt er, wie positive Führungsarbeit gerade unter Druck, Orientierung, Vertrauen und auch Stärke geben kann. Lieber Bernd, ich freue mich sehr, dass du mein erster Podcast-Gast bist. Herzlich willkommen.
Liebe Tanne, vielen Dank für diese große Ehre.
Es ist meine Ehre. Du bist ein Tausendsasser, lieber Bernd. Du bist Polizeidirektor, Forscher, Experte für Gen Z, für Einsatz- und Versammlungslagen, gefragter Positive Leadership, Advanced Permalead Consultant, meine Güte, Speaker, Autor, Gründer der Dankfabrik, so viele Talente auf einmal, Gaben und Rollen. Magst du uns einen kleinen Einblick geben in deine Geschichte und uns vielleicht auch verraten, wie du es schaffst, all diese Rollen zu vereinen und dabei stets in deiner Kraft zu sein?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Aber tatsächlich, dadurch, dass ich mich ja so viel mit Positive Leadership beschäftige, habe ich mittlerweile auch verstanden, woran es liegt, dass ich das irgendwie alles so zusammen auch ganz gut auf die Reihe bekomme. Ich fange vielleicht mal an, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Ich bin ja jetzt schon fast seit 30 Jahren bei der Bayerischen Polizei und ich bin durch alle Stufen gegangen. Also ich habe im mittleren Dienst angefangen als ganz normaler Beamter im Streifendienst, war dann mal Gruppenführer, Zugführer, also ich war immer bei geschlossenen Einheiten. Also eine Beweissicherung und Festnahmeeinheit. Und so hatte ich quasi auch Kontakte so zu Versammlungen und zum Versammlungsgeschehen und hatte dann das große Glück, in dieser Einheit bei der Bayerischen Polizei wird man wirklich sehr gut ausgebildet. Insgesamt dann nochmal so 4,5 Jahren Studium, mehr oder weniger, oder 4 Jahren Studium, dort Kommandoführer werden zu dürfen. Und da bin ich auf die Generation Z gestoßen, weil sich einfach da viel verändert hatte, die Zeit, die ich verschiedene Führungsverwendungen hatte. Und als ich da zurückkam, genau, war die junge Generation da. Dann habe ich mich mit der beschäftigt. Da kamen dann viele Vorträge raus, die ich so bundesweit gehalten habe, auch bei anderen Polizeien. Und da war immer so die Frage, ja Mensch, wir haben ja nicht so viel Geld wie jetzt Unternehmen in der freien Wirtschaft. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und da gibt's ja Pre-Onboarding, Onboarding, Incentives, was es alles gibt. Und letztendlich ist mir dabei bewusst geworden, wo ich mich da richtig vertieft habe drin, dass Führung eigentlich so der zentrale Faktor ist, der alles so vereint. Und dann habe ich mich mit dem Thema Führung intensiver beschäftigt, obwohl ich das ja im Studium schon gehört hatte. Aber ich habe mir gedacht, ich will da jetzt einfach nur gucken, was gibt's Neues. Und ich glaube, wenn ich an Zufälle bin ich über das Buch von Markus Ebner in meinem Amazon-Stream gestoßen, Positive Leadership, habe das Buch gelesen, habe mir gedacht, jawohl, endlich schafft mal jemand wirklich wissenschaftlich fundiert, Führung so zu beschreiben, wie ich sage, Mensch, da erkenne ich alle guten Führungskräfte wieder und erkenne auch die Führungskräfte wieder, denen es nicht so gelungen ist, mich abzuholen. Da hat irgendwas davon gefehlt. Und dann habe ich mich diesem Thema gewidmet. Genau, und wie ich diese ganzen verrückten vielen Dinge zusammenbringe, ist eigentlich ganz einfach. Zum allerersten meine Frau. Wir sind einfach ein super Team, die mich super ergänzt und mir auch, zu Hause so ein bisschen meine verrückten Hobbys lässt. Und das andere ist das, dass alles, was ich tun darf, so ein bisschen meinen Stärken entspricht. Das ist ja eben auch ein großes Element von Positive Leadership. Stärkenorientiertes Führen, also seine Stärken ausleben können. Ich bin kreativ, ich bin diszipliniert. Ich liebe es zu lernen und diese Dinge darf ich machen, sowohl in meinem Hauptberuf, in dem ich ja dafür zuständig bin, quasi unsere Top-Führungskräfte fortzubilden im Bereich Führung und Einsatz, aber eben auch in dem alles, was ich so privat mache, ja, sei es Artikel schreiben, sei es Fortbildungen außerhalb der Bayerischen Polizei zu geben, weil das genau das ist, was mir wirklich unglaublich viel Energie zurückgibt, wenn ich das tun darf. Ich meine, andere bauen irgendwie, keine Ahnung, eine Miniatureisenbahn im Speicher und verbringen da halt viel Zeit, irgendwie die zu modellieren. Und mein Hobby ist halt einfach wirklich, mir Wissen anzueignen und das so zu versuchen, an die Menschen zu bringen, so dass es erlebbar wird. Also Komplexes möglichst einfach darstellen, und das darf ich machen, und deswegen bin ich auch in meiner Kraft.
Ja, und das spürt man durch und durch. Gleich bei der ersten Begegnung dachte ich, wow, da steht ein Feuerwerk vor mir. Also das ist wirklich unglaublich. Du bist eine Riesenquelle der Inspiration, und es macht einfach Freude, sich mit dir auszutauschen, weil du das einfach durch und durch lebst und verkörperst. Aber wir gehen dann gleich noch ein bisschen tiefer darauf ein. Zunächst mal möchte ich dich fragen, was bedeutet denn für dich persönlich der Satz Konflikte lösen, Krisen meistern?
Für mich ist der Satz so ein bisschen eine Utopie, weil Konflikte lösen und Krisen meistern, das klingt so ein bisschen, als wäre das vorbei irgendwann. Also wäre so das hehre Ziel jetzt, sag ich mal, als Führungskraft, ja, ich löse jetzt noch den Konflikt und dann ist Ruhe, oder ich meister jetzt noch die Krise und dann ist Ruhe. Aber so ist weder das Leben noch die Aufgabe einer Führung. Ich mag ganz gern so das Bild der Führungskraft wie der Gärtner. Ja? Du bist gerade in der einen Ecke und kümmerst dich um Unkraut. Also du löst jetzt von mir aus da oder meisterst gerade eine Krise, und an der nächsten Ecke sprießt aber schon wieder das nächste. Also es geht immer weiter. Das Wichtige daran ist einfach immer bei Konflikten bin ich immer ein großer Freund davon, ganz niederschwellig in Konflikte anzusprechen. Also bevor quasi tief wird, bevor irgendwie so am ersten Knirschen immer ganz frühzeitig reinzugehen, das ist so mein Ding. Ich will eigentlich Konflikte am liebsten nicht lösen, sondern ich würde sie am liebsten gar nicht entstehen lassen. Das ist so mein Mindset, immer ganz früh an Konflikte, an Konfliktpotenzial ranzugehen. Und Krisen meistern ist auch so ein bisschen utopisch, weil also meistern würde ja bedeuten, wow, wir haben das super gelöst, und der Realismus sagt ja doch, Mensch, also wäre ja gut, wenn wir an der Krise wachsen. Meistern ist schon ein ganz schön hoher Anspruch. Also ob man das wirklich schafft, man sollte schon für sich quasi mit einplanen, dass Meistern schon ein extrem hehres Ziel ist. Also ich würde mal sagen, aus Krisen gestärkt hervorzugehen, das finde ich eine ganz gute Geschichte, dass wir eben an Konflikten und an Krisen wachsen. So würde ich das gerne interpretieren.
Wunderbar. Ja, also du hast es schon gerade gesagt, es geht darum, einen guten Boden zu bereiten und den auch permanent zu pflegen, sich um die Pflanzen zu kümmern, damit da auch nicht irgendwas auswuchert. Ne? Vorsorge ist und Pflege ist ein kontinuierlicher Prozess und nichts, was man punktuell einfach mal so macht. Du hast uns gerade eben schon gesagt, wie du zu dem Thema Positive Leadership gekommen bist, auch bekannt unter Permalead. Und das ist ein sehr spannendes Modell, und hinter diesen, das ist ein Akronym, das PERMA, und hinter diesen 5 Buchstaben verbergen sich 5 Säulen. Magst du die vielleicht mal kurz erläutern für all jene Zuhörer und Zuhörerinnen, die das noch nicht kennen?
Da möchte ich gerade noch dein Bild aufgreifen mit dem Unkraut, ja, und wir kümmern uns quasi um die Dinge und wir lösen Konflikte. PERMA ist quasi, kann man den Dünger nennen. Ja? Also diese 5 Elemente sind quasi der Dünger, dass das Team wächst, dass die Menschen wachsen können. Ja? Deswegen ist quasi das positive Ding, und das ist für mich eben auch so wichtig, dass wir eben nicht nur immer an das gucken, an die Konflikte und nicht nur an die Probleme, sondern dass wir eben auch auf die Dinge gucken, wie wir das schaffen, dass Menschen wachsen können. Ja, und da sind diese 5 Elemente total wichtig. Und ganz kurz beschrieben steht das P für positive Emotionen. Der Idealzustand wäre, dass Menschen Spaß haben in der Arbeit. Das ist aber so im deutschsprachigen Raum ein bisschen schwierig. Das zeigen so viele Untersuchungen, wenn man da Führungskräfte fragt, wie wichtig ist es ihnen, dass die Menschen bei ihnen Spaß haben in der Arbeit, dann kriegt man in der Regel die Antwort, eigentlich nicht wichtig, die kriegen ja Geld, ja, also der Spaß ist nicht so wichtig. Dabei ist eigentlich wirklich dieser Spaß der zentrale Treiber für Leistung tatsächlich, ja, für das Aufblühen der Arbeit, oder einer der zentralen Treiber. Und deswegen sage ich immer so, das Mindestmaß, das man so als Mindset haben sollte als Führungskraft in Bezug auf diese positiven Emotionen, wäre quasi, dass mein Ziel es ist, dass Menschen gerne in die Arbeit gehen. Ja, das wäre so das Ziel von positiven Emotionen. Da gehört aber noch ganz viel mehr dazu, eben jetzt gerade auch, weil du das Thema Krisen hast, und da möchte ich nur einen Satz dazu sagen. Zuversicht ist auch eine positive Emotion, und das ist so die zentrale Emotion, wenn es um die Bewältigung von Krisen geht. Ja. Gerade wenn man schwer in Krisen ist, ist es super wichtig, diese Zuversicht aufgrund eines, gesunden Optimismus, dass wir sagen, hey, wir haben schon so viele Krisen gemeistert, wir als Team kriegen das auch wieder hin. Ja, das ist so das Element der positiven Emotionen. Das nächste Die zweite Säule ist Engagement. Und da geht es im Endeffekt um stärkenorientierte Führung. Also zu wissen, welche Stärken haben die Menschen bei mir im Team, zu versuchen, diese Stärken zu entwickeln, ihnen möglichst viel Arbeit zu geben, diese Stärken entspricht. Ich mache da ein klassisches Beispiel. Ich bin jetzt der absolute Kreativkopf. Ja. Wenn man mir was gibt, was ich Neues machen kann, ja, neue Vorlesungen, neue Vorträge, da gehe ich ab wie Schmitz Katze. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eins meiner Bücher mal wieder schreibe und dann muss ich das selber Korrektur lesen, ja, Genauigkeit ist bei mir eine absolute Schwäche, da kriege ich die absolute Vollkrise. Das kostet mich so viel Energie, wenn ich dann das nochmal lesen muss und die Kommas so. Brrr. Ja, und deswegen, da geht es darum zu gucken, möglichst viel in dem zu sein, was einem Kraft gibt. Und weil ich die Schwäche gerade angesprochen habe, ja, das heißt ja immer Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen. Es gibt ehrlich gesagt nichts Schlimmeres, als an Schwächen rumzudoktern, weil das kostet sowohl die Führungskraft als auch den Menschen unglaublich Energie. Das Beste ist tatsächlich, Schwächen zu kompensieren. Das mache ich jetzt zum Beispiel, indem ich einen sehr guten Freund von mir, der eben Genauigkeit als Stärke hat, immer bitte, diese Bücher von mir noch einmal durchzulesen. Und der findet tatsächlich jedes Komma das falsch gesetzt ist. Darum bin ich sehr dankbar.
Ja, eine super Symbiose.
Absolut, darum geht's. Genau, die im Team eben auch zu finden und zu fördern. Mhm. Der dritte Buchstabe, das M, steht für Meaning, also sagen wir, Sinn erleben fördernde Arbeit. Dass im Endeffekt die Menschen verstehen, für was machen wir das hier? Was ist denn dein Beitrag zum großen Ganzen? Das klingt relativ einfach, ist aber dann doch durchaus schwer, weil man das oft im Alltag vergisst. Ja? Und das kann man sich so Fragen stellen, zum Beispiel, Mensch, wie habe ich meine letzte Entscheidung vernünftig begründet? Und über Rückfragen, insbesondere auch mal bei den Leuten, hey, habe ich das gut erklärt? Seid ihr dahinter? Also habt ihr verstanden, warum ich Entscheidungen getroffen habe beispielsweise oder warum wir es machen? Oder weißt du eigentlich, was du erreichst, was deine konkrete Arbeit bewirkt? Oder gerade wenn es darum geht, die Arbeit von Einzelnen sichtbar zu machen, gar nicht so viel fragen, sondern mehr tun. Ja, ist mein klassisches Beispiel, ich mache auch viel für Feuerwehren oder fürs THW, ja, indem man sich zum Beispiel Bilder aufhängt von Bränden, die man gelöscht hat oder von Menschen, die man geholfen hat, die man den Keller ausgepumpt hat, ja. Einfach diese Dinge sichtbar machen, damit den Sinn nochmal. Warum machen wir das? Warum sind wir hier? Warum treffen wir uns hier? Genau, weil wir Menschen helfen wollen, beispielsweise. Genau. Ein bisschen schwierig tatsächlich bei hierarchischen Organisationen, weil man das oft vergessen kann, aber gerade da, und das zeigen übrigens auch so die aktuellen Studien, die bei der Polizei durchgeführt wurden, ist Sinnstiftung unglaublich wirkmächtig auf das, was Leistung anbelangt. Und apropos Leistung, bevor ich es vergesse, dieses ganze Perma und Menschen wachsen lassen, das klingt oftmals so wie so ein esoterisches Wohlfühlprogramm. Und ja, irgendwie ist es das auch, aber das Verrückte ist, dass es unglaublich Leistung bringt. Also das zeigen alle Studien, dass dadurch die Leistung deutlich und zwar signifikant steigt. Also es geht quasi nicht nur drum. Also ich finde es ja wunderschön, dass Wohlbefinden am Mittelpunkt steht, aber letztendlich geht es nicht nur um das Wohlbefinden, sondern letztendlich geht es darum, dass ein Unternehmen oder eine Organisation oder auch wir als Polizei, dass wir mehr Leistung rausbekommen, dass die Menschen eben bei uns mehr leisten können, weil sie aufblühen. So, das darf man eben nicht vergessen bei dem ganzen Ansatz. Ach, guck mal, ich habe das R vergessen. Ja, das kommt natürlich vom M. R ist Relationship. Da geht es um tragfähige Beziehungen zu schaffen. Ich sage mal, das ist das große Schlagwort, psychologische Sicherheit zu schaffen im Team. Also, dass Vertrauen herrscht, dass sich jeder, so wie er ist, wertgeschätzt fühlt, als Mensch gesehen fühlt und dass wir eine Lernkultur haben. Ja, also ist der Fokus darauf, wenn Dinge nicht rundlaufen, dass der Fokus immer darauf liegt, hey, wie können wir daraus lernen, wie können wir das beim nächsten Mal besser machen. Das ist schon so die tragfähigen Beziehungen in a nutshell. Und das letzte ist das A wie Accomplishment. Und das bedeutet letztendlich Erfolge erlebbar machen, Erfolge sichtbar machen. Ich zitiere da den ganz großartigen Christian Thiele, ganz, ganz toller Positive Leadership Coach im deutschsprachigen Raum, der mal gesagt hat, ja, zu jedem To-Do gehört ein Tada. Das ist so ein Schlagwort, das so passt. Also einfach sich bewusst machen, wenn man irgendwas geschafft hat, das einfach bewusst wahrnehmen. Und dieses unglaublich mächtige Konstrukt, das dahinter liegt, ist eben Selbstwirksamkeit. Also einfach zu sehen, Mensch, ich tue irgendwas und dann kommt auch was dabei raus. Das immer wieder bewusst wahrzunehmen, ist unglaublich wichtig. Und jetzt komme ich auch wieder auf deine Krise, übrigens auch bei Krisen, weil diese Selbstwirksamkeit, also auch in der Krise, wenn ich merke, ich kriege kleine Dinge hin, ich kriege kleine Dinge gebacken, ja, wirkt sich unmittelbar auf die Selbstwirksamkeitserwartung aus, also auch auf das, was ich mir zutraue, künftig zu machen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen und es aus dem Blickwinkel eines Chefs, einer Chefin, eben auch zu gucken, dass die Menschen im Team das bewusst wahrnehmen und das eben fördern. Also Permalead ist ja speziell der Ansatz zu gucken, wie schaffe ich das als Führungskraft, das zu ermöglichen, das bei meinen Mitarbeitenden zu fördern.
Sehr schön. Jetzt hast du schon ein paar wirklich wichtige Stichpunkte genannt. Zuversicht gefällt mir extrem gut als ein positives Gefühl in Bezug auf Krisen. Dann das Thema, dass ich auch das tue, was ich wirklich, wirklich will, was auch meinen Stärken entspricht, also stärkenorientiertes Arbeiten. Nicht das, was ich als Kompetenz mitbringe. Ich kann ja kompetent eine Excel ausfüllen, aber das gehört dann vielleicht nicht zu meinen Stärken. Das wäre dann Buchhaltung bei Tanja Knob. Und dann eben das Thema Beziehungen, ein tragfähiges Netzwerk. Ne? Und das ist bei deinem Gärtner-Symbol zu bleiben, natürlich auch ein wunderschönes Bild. Auch etwas, was ich hegen und pflegen darf, wo ich immer wieder Samen aussehe und daran arbeiten darf, dass diese Beziehungen auch tragfähig sind, gerade in Krisenzeiten.
Unbedingt.
Und das Thema Sinnstiftung, das ist ja etwas, was viele Organisationen zunächst einmal erarbeiten und dann wird das in ein schönes Statement gegossen, ein Mission Statement, eine Vision und all das. Und dann wundern sich die einen oder anderen, warum passiert dann da nichts, ne? Und der Ansatz, den du ja vertrittst, bedeutet, dass ich da kontinuierlich dran arbeiten darf. Kann man das so sagen?
Unbedingt, unbedingt. Und weißt du, Werte oder eine Vision, also insbesondere meistens leitet man ja irgendwie auch so Werte ab, die man so lebt, ja, um den Sinn auch nochmal deutlich zu machen. Das kann man halt einfach alles nicht verordnen. Ja, das kann man gemeinsam arbeiten, da muss man es zu Leben erwecken. Im Team, mit den Menschen. Und das ist ja genau das Wichtige. Das immer wieder Leben, auch selber vorleben, erleben lassen, ist unglaublich wichtig. Nur so kann, um bei meinen vielen Lebenwörtern zu bleiben, nur so kann quasi das, was irgendwo geschrieben steht, zum Leben erweckt werden, ja, indem Menschen es umsetzen, leben. Und dann wird es auch richtig, richtig schön, dann wird es richtig gut. Und was ich finde, was ganz wichtig ist, sowohl eben von sagen wir, Sinnstiftung, von Werten, was man so alles hat in der Organisation, wenn es wirklich durchdacht ist und wenn es die Menschen leben, dann ist es einfach unglaublich cool, weil es eben auch für die auf die Beziehungen einzahlt, weil es Handlungssicherheit ermöglicht. Ja, jeder weiß, Mensch, wie gehen wir miteinander um? Wo wollen wir eigentlich hin? Wo zeigt unser Kompass hin? Ja, also, aber da gehört viel Erklären dazu und viel Zeit dazu. Und das ist so ein Punkt, den darf man halt tatsächlich als Führungskraft nicht vernachlässigen, weil, also ich kenne es bei uns, ich kriege ganz oft gesagt, boah, ich hab zu wenig Zeit als Führungskraft, ja, ich hab dies und das muss ich kümmern, ich habe zu wenig Zeit für meine Mitarbeitenden. Aber der Faktor ist so viel krasser, wenn ich diese Zeit in die Menschen stecke, weil die viel besser performen, also die haben viel mehr die Möglichkeiten, das zu machen. Und zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei Sinnstiftung, wenn ich sag mal ein Team, ja, und ich micromanage darum und korrigiere darum und erkläre nicht den Sinn, dann werde ich weiter micromanagen müssen, weil die Menschen nie von sich aus so arbeiten können. Also deswegen ist so wichtig, diese Sinn, diese Vision zu erklären, damit Menschen in meinem Sinne oder im Organisationssinne handeln können und so viel effektiver werden, wie wenn alles durch einen Flaschenhals geht, den Hüter des Grals oder der Firmenvision oder der Firmenwerte. Ja, und deswegen ist es unglaublich wichtig, aber tägliches Arbeiten, aber der Invest ist exponentiell, lohnt sich exponentiell.
Absolut. Und wenn wir nochmal auf dieses Danke sagen blicken, ne? Es geht da ja auch nicht immer darum, irgendwie mit einer Flasche Shampoos um die Ecke zu kommen, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um kleine Gesten und um das richtige Lob, oder?
Voll, voll. Mhm. Klar, wirklich. Ja. Menschen sehen, ja, und das, was sie tun, würdigen, ist unglaublich. Ich sag dir eins, also wir haben ja, ich arbeite ja quasi beim Staat und wir haben ja null Budget für irgendwie, ich habe null Budget für Incentives, ja. Aber eine Ich habe so, deswegen habe ich ja auch die Dampffabrik gegründet, weil ich gesagt habe, so habe ich zumindest jetzt mal eine Post-it-Blöcke, die ich hernehmen kann, ja, die wir da anbieten, dass ich meinen Leuten da was schreiben kann. Aber genau das Post-it-Blöcke oder auch eine E-Mail, also du brauchst eigentlich gar nichts, ja. Aber eine E-Mail reinzuschreiben, das habe ich neulich erst gemacht, ein Kollege, der einfach einen super Lehrgang gemacht hat, ein Externer, der bei uns einen Lehrgang gemacht hat im Fortbildungsinstitut, der hat ganz tolle Bewertungen bekommen. Und ich lese halt den Evaluationsbogen und nimm mir die Zeit, die 5 Minuten und schreibe ihm nach einer Mail, schreibe konkret rein, hey, total cool, du hast die Menschen abgeholt. Das war jetzt kein Lehrgang, das ist ein Pflichtlehrgang, ja, der ist jetzt nicht, der ist schon trocken, also, ja, und das dann so zum Leben wecken, dass der Top-Bewertungen bekommt und sich alle auch noch viele frei textlich was reinschreiben. Und das habe ich so ein bisschen zusammengeschrieben und habe ihm gesagt, hey, super, danke. Und der hat mir zurückgeschrieben, der hat noch nie in seinem Leben so eine nette Mail bekommen. Und der ist auch schon wirklich lebensälter, deutlich über 50. Und das, also du brauchst nicht viel, aber du brauchst A, du musst dir die Zeit ein bisschen nehmen und B, Lob wirkt nicht pauschal. Also wenn ich nur sage, hey, danke für deinen Lehrgang, wenn ich das schreibe, dann ist es so, ja, okay, ja, super, vielen Dank, schreibt er höflich zurück. Sondern man muss wirklich sich ein bisschen Zeit nehmen und am besten mal Verhalten loben. Also was hat er konkret gemacht? Also wenn man irgendwie weiß, keine Ahnung, weil du mit deiner humorvollen Art es geschafft hast, die mitzunehmen. Also je mehr Fleisch ich ranbringe an ein Lob, desto echter wird es. Und das ist übrigens auch so ein Punkt, Lob, weil wenn ich meine Vorträge mache, dann teile ich immer so diese Dankzettel aus, diese Post-it-Blöcke. Da kommt immer die Frage, ja, also wenn ich jetzt jedem da so ein Post-it dahin hänge mit Danke, dann ist ja mein Lob nichts mehr wert. Ja, stimmt. Wenn ich nur drauf schreibe, hey, super, und klebe ihm das hin, dann ist das irgendwann nichts mehr wert. Ja. Aber wenn ich mir Zeit nehme und reinschreibe, hey, total cool, du hast den 3. Lehrgang in Folge, es wird jedes Mal besser, es ist super, dass du die Kritik und die konstruktive Kritik der Teilnehmer annimmst und den weiterentwickelst. Ja, also wenn ich mir die Zeit nehme, dann wird es nie zu viel Lob, weil ganz ehrlich, so viel Zeit habe ich gar nicht als Führungskraft für jeden meiner Mitarbeiter, mich jeden Tag hinzusetzen und zu gucken, was konkret hat der alles gemacht, sondern ja, das kommt dann einen ganz natürlichen Rhythmus. Und das sind übrigens auch beim ganz wichtigen Punkt. Du brauchst in deiner Arbeit einen Anker. Bei mir geht es auch so. Bei mir ist nicht nur in der Arbeit viel los, in meinem Kopf ist auch viel los. Und ich übersehe dann manchmal auch Dinge, ja. Und damit ich mich immer wieder darauf fokussiere, ach, guck mal, ich müsste mal wieder jemand Danke sagen, habe ich eben diesen Post-it-Block da auf meinem Schreibtisch liegen, der mich immer wieder drin, ach fuck, guck mal, schon lange kein Lob mehr, weil ich eben hier irgendwie wieder im Flow war. Und dann nehme ich mir den und bewusst gucke ich dann an dem Tag, was ich jetzt konkret loben kann. Das hilft halt einfach super, wenn du im Alltag verloren bist.
Ja, definitiv. Also wir können uns merken, je konkreter das Lob und je lösungsorientierter oder nach vorne gerichtet es ist, also wir sprechen auch von Feedforward statt von Feedback, desto wirkungsvoller ist es und desto mehr stärkt es auch die Menschen, mit denen wir arbeiten.
Unbedingt.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf das Perma-Modell und die 5 Säulen. Du hast ja schon angedeutet, Zuversicht ist das wichtige Gefühl, das durch Krisensituationen tragen kann. Gibt es da noch andere Aspekte aus Perma, von denen du sagst, die sind wirklich entscheidend, wenn wir sie abrufen in der Krise oder abrufen können in der Krise, weil das ist ja eine permanente Arbeit, auf die ich dann mich verlassen können muss in solchen Momenten, oder?
Tatsächlich, aber da passen alle 5 Elemente wie die Faust aufs Auge. Die Hoffnung von den positiven Emotionen, die seine eigenen Stärken quasi einsetzen können vom Engagement, das ist total wichtig, eben auch in Krisen, damit es eben auch gut funktioniert und damit die Menschen auch das, was sie aus ihnen herausdrängt, quasi umsetzen können. Die Sinnstiftung, unglaublich wichtig. Wie bekommen wir hin? Also auch das Mitnehmen der Menschen. Ich meine, jetzt sind wir bei Krisen, ist ja auch immer so ein bisschen Parallelen zu Change, sage ich mal. Das ist ja auch ganz spannend. Kotter, der immer gesagt hat, ja, wir müssen Dringlichkeit erzeugen, ist ja mittlerweile auch so ein bisschen weg von dem Dringlichkeit, sondern die Herzen mitnehmen. Ja, weil Dringlichkeit Angst macht und Angst ist jetzt keine positive Emotion. Das haben wir gehört eher zu den Negativen. Und deswegen ist es so wichtig, eben im Bereich Meaning, einfach die Menschen mitzunehmen, ehrlich auch mitzunehmen, zu erklären, was ist gerade. Also damit die sich ein Bild machen können und das abfangen mit der Zuversicht, sagen, hey, wir stehen gerade vor den Herausforderungen, Also ganz klar, klare Kommunikation. Aber wir als Team, jetzt mal Relationship, wir als Team, ja, wir haben schon so viele Dinge durchgebracht, ja, weil wir einander vertrauen, weil wir einander haben, weil wir bis jetzt aus allen Dingen gelernt haben. Und deswegen werden wir auch das hinbekommen. Ja, also das ist die Zuversicht, so kommen wir dazu. Und natürlich Accomplishment, dass man auch in der Krise diese Dinge, die man schafft, bewusst wahrnimmt und vielleicht auch gerade einplant. Weil man kann ja, sag mal, das Ende der Krise als großes Ziel sehen, ja, oder man bewältigt es und sich ein Ausgangsszenario zeichnen. Aber es ist eben auch unglaublich wichtig, nicht nur das Ende zu zeichnen, sondern die Stationen dorthin und immer wieder auch bewusst wahrzunehmen, bam, jetzt haben wir das geschafft, keine Ahnung, wir haben 5 neue Kunden gewonnen, das war genau unser Ziel jetzt in dieser Krise. Oder wir konnten die und die Arbeitsplätze retten, wir konnten das umgestalten. Also sich wirklich auf dem Weg ganz bewusst diese Tadas mit einbauen.
Mhm. Definitiv. Also transparent zu sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer wieder in den Dialog zu kommen mit den Menschen, mit denen man diese Krise durchlebt und auch Raum zu geben, dass sie über ihre Gefühle sprechen können und unbedingt auch Raum zu geben, wieder den Blick auf die positiven Gefühle zu richten, auf das, was man schon erreicht hat, also positive Gefühle, weil man etwas erreicht hat, weil man eine gute Gemeinschaft hat, also darauf immer wieder den Fokus zu lenken, unbedingt, auf das Gelingende. Kann man das so sagen?
Ja, würde ich so unterschreiben.
Okay. Jetzt hast du es gerade eben mehrfach so in einem Nebensätzchen gesagt. Es ist keine Esoterik. Es geht hier auch um Leistung. Und das ist ja ganz spannend. In deinem Wirkungskreis der Polizei könnte ich mir vorstellen, also wenn ich so als Laie drauf schaue, von außen betrachtet, ja, verbinden viele Menschen ja die Polizei eher mit Top-Down und Command-Control, also mit der Vorstellung davon, dass sie sehr hierarchisch organisiert ist, dass es starre Strukturen und Abläufe gibt, dass es einfach auch gerade in Krisen oder in herausfordernden Situationen klare Entscheidungswege braucht und auch klare direkte Ansagen braucht. Ja, da stellt sich doch die Frage, wie passt denn da Positive Leadership in dieses Umfeld? Wie ist das da angekommen, als du damit um die Ecke kamst?
Also tatsächlich überraschend gut, muss ich sagen. Man darf sich aber auch unsere Organisation tatsächlich jetzt gar nicht so vorstellen. Also das kriege ich immer wieder mit, wie, ja, wir sind hierarchisch. Aber eine Hierarchie hat mal grundsätzlich gar nichts Schlechtes. Weil wie du schon gesagt hast, hey, in der Krise ist nämlich dann auch ganz klar, wie was funktioniert. Und das ist übrigens ein Riesenvorteil, warum wir als Polizei eben auch so verrückte Lagen immer hinbekommen. Ja, weil bei uns eben genau dann klar ist, zack, wie strukturiert und wie funktioniert es. Das ist richtig, richtig gut. Jetzt kommen wir zum Komma aber. Hierarchie wird dann schlecht oder negativ, wenn man Hierarchie als Hierarchie lebt. Also wenn ich dann eben im Alltag eben oder selbst auch im Einsatz, nur sag so, pass auf, ich bin jetzt hier der Polizeidirektor, du nicht, ja, du bist unter mir und deswegen machst du jetzt 1, 2, 3 und du machst das 1, 2, 3. Ja? Das funktioniert in einer Ad-Hoc-Lage, also nehmen wir jetzt an, keine Ahnung, irgendeine schlimme Lage, eine Amok-Tat, wie auch immer, da funktioniert es. Und da ist es auch richtig gut, weil da gibt es keinen Raum jetzt zu diskutieren und lang zu erklären und lang Danke, Bitte zu sagen, weil jede Sekunde am Funk, die ich mit dem Danke und Bitte verschwende, das haut halt einfach nicht hin. Ja. Da geht es darum, dass wir möglichst zügig ins Handeln kommen, um die Lage zu lösen. Und jetzt kommen wir zum Komma aber. Ich darf das nicht in der Alltagshierarchienorganisation so leben. Weil da ist es gerade wichtig, dass ich auf diese 5 Elemente achte. Und ich mache dir mal das Beispiel Relationship und da Thema Lern- und Kritikkultur. Wenn ich es nicht schaffe, im täglichen Dienst den Menschen, ich komme auch noch aufs Meaning, ja, zu erklären, Mensch, was ist für mich handlungsleitend, was für mich die wichtigen Werte, dann werden die im Einsatz, wenn ich ihnen kurze und knappe Befehle gebe, ja, dann werden die das nicht so umsetzen können, weil sie den Interpretationsspielraum, den sie da haben, nicht richtig ausüben können. Und wenn ich ihnen im Alltag nicht vermittle, dass ich Kritik von ihnen möchte, dann werden die mir im Einsatz, wenn ich ihnen irgendeine Anordnung mache, als Führungskraft bist du in der Regel nicht ganz vorne, weil da bist du in der Regel ein bisschen zurückgesetzt, weil du ihren Überblick behalten musst. dann wird mir eben keiner sagen, wenn irgendwas schief läuft, weil dann trauen die sich nicht. Ja, wenn die wissen, Mensch, keine Ahnung, der Bürgi, der schreit mich an, wenn ich mit irgendwelchen Ideen um die Ecke komme, dann wird der auch im Einsatz nicht anfangen. Du, pass auf, du hast es übersehen. Und deswegen ist es so unendlich wichtig, im täglichen Dienst, im täglichen Miteinander unglaublich viel auf diese 5 Buchstaben einzuzahlen, dass dann, wenn ich es eben nicht mehr machen kann, weil ich eine brutale Lage habe, dass dann trotzdem die Beziehungen tragen, dass die Kritikkultur funktioniert, dass ich Rückmeldungen bekomme, dass der Sinn so vermittelt ist, dass jeder schon weiß, was ich von ihm will. Und dann wird erst ein großes Ganzes draus. Und deswegen kommt es tatsächlich sehr, sehr gut an bei allen Polizeien. Das ist jetzt gerade so ein richtiger Trend, der gerade abgeht. Also ich habe das große Glück, dass ich da mehrere Polizeien auch so beraten darf bei der Einführung. Das geht gerade ab wie Schmitz' Katze, weil es eben genau diesen zum einen diesen Zeitgeist trifft. Die jungen Menschen, die sich die alte Führung, die alte hierarchische Führung, ohne groß erklären, sondern mit Befehl und Gehorsam und ja, die sich nicht mehr gefallen lassen, sondern die aufhören, also von einem den Bedarf. Zum anderen haben wir mittlerweile eine richtig coole Generation von Führungskräften, die auch sagen, hey, ja, ich habe es irgendwie erduldet, aber so richtig cool fand ich das auch nicht. Wir wollen das anders machen, gebt uns was an die Hand. Und von daher geht das gerade richtig Hand in Hand und ist eine richtig schöne Entwicklung tatsächlich.
Ja, wundervoll. Das macht richtig Hoffnung und ist sicherlich auch ein gutes Beispiel für Organisationen, die noch sehr tradiert vorgehen und noch eine sehr tradierte Haltung haben. Wenn es euch gelingt, als Organisation, die ja sehr auf Disziplin und klare Verantwortung angewiesen ist, um gerade in solch herausfordernden Situationen auch adäquat reagieren zu können, wenn es in einer solchen Organisation gelingt, für psychologische Sicherheit zu sorgen und für Führung auf Augenhöhe, dann ist das ja ein ganz großartiges Beispiel, dass das gelingen kann und dass die Leistung eben nicht zurückgeht, wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, sondern sich durchaus erhöhen kann und ja, wir einfach auch zu stabilen Beziehungen kommen, die vielleicht dann auch mal in Situationen, in denen ein Extrameter gefordert ist, dann ganz einfach auch abrufbar ist, ohne dass man viel Tada darum macht, ja, in diesem Moment, sondern ja, da sieht man das To-Do und kümmert sich drum, weil man eben Sinn darin sieht. Das macht sehr viel Hoffnung. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, also auch ein Thema, was in meinen Beratungen immer wieder an mich herangetragen wird, ist das Thema Emotionen. Also es gibt da so einen wunderschönen Glaubenssatz, den ich mal zitieren möchte, der da heißt, Emotionen haben auf der Arbeit nichts verloren. Super. Schrie er in den Raum. Ne? Also das sind solche Situationen, die ich durchaus häufiger einmal erleben darf, vielleicht nicht in diesem Extrem. Aber ja, das klingt wie eine Anekdote, ist aber tatsächlich auch eine Geschichte aus dem Führungsalltag, beziehungsweise Geschichten, die mir dann, also Menschen, die geführt werden, diese beliebte Position des Sandwiches, ne, die sich genau in dieser Mitte befinden, das berichten die nicht ganz selten. Ja, dass die dann auch häufig gar nicht wissen, wie sollen sie denn damit umgehen? Sie sollen nicht über Gefühle sprechen, gerade auch nicht in Veränderungsprozessen, um das Problem nicht größer zu machen und. Also da gibt's eine ganze Menge Glaubenssätze zum Thema Emotionen, die da im Raum stehen können. Wie ist das in einer Organisation wie der Polizei? Dürfen Gefühle dort überhaupt Raum haben? Also in Krisensituationen wahrscheinlich nicht. Aber wie sieht es sonst aus?
Also tatsächlich, das ist was, wo ich sage, da haben wir unglaublich tolle Fortschritte gemacht. Also ich sag mal, wo ich angefangen habe vor 30 Jahren, da war das jetzt eher noch nicht so groß mit Emotionen. Ja, da also das ist ja das Verrückte. Ja, die Emotionen sind ja da. Also man kann ja nicht per Anordnung sagen, boah, in der Arbeit haben Emotionen nichts verloren. Das ist ja kompletter Irrsinn. Sondern die Emotionen waren schon immer da und die Trauma da. Also ich sag mal, gerade bei uns siehst du halt auch manchmal Dinge, die sind echt völlig verrückt. Ja, also wenn deine erste Leiche oder den ersten Menschen, den du versucht hast, wiederzubeleben, den werde ich nie vergessen. Das war ein Motorradfahrer und jedes Mal, wo ich ihm auf den Brustkorb gedrückt habe, ist das Blut aus den Ohren rausgespritzt. Also das sind so Dinge, weißt du, ich meine, die Emotion hast du. Aber jetzt, wo ich halt jung war, da war das halt so, dann ist mal halt nach 5 Bier trinken gegangen und dann war es halt gut. So. Und da sind wir mittlerweile so viel weiter. Und da bin ich auch tatsächlich, ich bin ja heute jetzt hier bei dir als Wissenschaftler und nicht als Polizist, aber da bin ich jetzt tatsächlich meinem Hauptarbeitgeber unendlich dankbar. dankbar, also der Bayerischen Polizei, weil wir das so viel investiert haben in den wirklich letzten Jahren und so großartige, also wirklich verschiedene Arten von Netzwerken haben, die es ermöglichen, über Emotionen zu sprechen. Vom polizeilich-sozialen Dienst, über den psychologischen Dienst, über Peer-Netzwerke. Also das ist wirklich großartig und das finde ich richtig cool. Und ist ja auch so ein bisschen, also der jungen Generation geschuldet, die überfordern da vielleicht noch das ein oder andere Mal, weil die eben nicht nur nach traumatisierenden Ereignissen, sondern halt auch einfach normal im Dienst sagen, ja Mensch, das ist mir jetzt gerade zu fühlen und ich fühle mich überfordert einfach im normalen Dienst. Ja, aber super cool. Also wie dankbar kann man denn sein, dass Menschen sich über ihre Emotionen, dass sie darüber reden? Also es ist richtig cool. Und wie gesagt, da muss ich wirklich sagen, da sind wir richtig, richtig weit. Da bin ich richtig stolz auf das, was unsere Organisation da macht. Genau. Deswegen sind Emotionen im Dienst bei uns, kann man wirklich sagen, ein wirklich akzeptiertes, angenommenes und mit wirklich guten systemischen Angeboten versehenes Ding.
Vorrangend. Das klingt richtig gut. Du hast gerade eben gesagt, gerade die jüngeren Generationen, die fordern das dann auch ein. Also die sprechen dann auch gerne darüber, wie es ihnen gerade geht. Und ich glaube, ich halte das auch für eine wichtige Kompetenz in der Zukunft. Denn wir können ja gar nicht planen. Also wir können keine Zukunft planen. Es prasseln jeden Tag neue Ereignisse auf uns ein in einem rasanten Tempo. Und das ist herausfordernd. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich das jetzt wieder beruhigt. Ja, dass wir durch eine Phase gehen und dann ist alles wieder irgendwie rosa. Und dann können wir uns eine Zeit zurücklehnen. Du sagst es gerade schon, ganz im Gegenteil. Da steht noch eine ganze Menge an. Und das löst natürlich Gefühle aus. Und deshalb die Frage an dich, welche Kompetenzen über die Fähigkeit, auch mit Gefühlen der anderen umgehen zu können, brauchen denn Führungskräfte aus deiner Sicht künftig mehr denn je?
Naja, also ich bin ja ein großer Fan von Permalied, sag ich mal. Das ist ja das, was die Führungskraft nach außen hergibt. Also sie sorgt quasi für die 5 Buchstaben bei sich im Team. Ich persönlich habe so einen zusätzlichen Ansatz entwickelt, wo ich sage, der ist mir eigentlich total wichtig. Und da geht es letztendlich um die Selbstführung, also dieses Permami. Wie schaffe denn ich das als Führungskraft, diese 5 Buchstaben zu erleben? Wie schaffe denn ich das in Krisensituationen, mir meine positiven Emotionen abzuholen? Wie kenne ich meine eigenen Stärken? Kann ich die bei Engagement, kann ich die zur Geltung bringen? Kann ich die ausleben? Weiß ich denn, warum ich in die Arbeit gehe jeden Tag? Ist es, um Zahlen zu liefern oder habe ich vielleicht sogar den Sinn, dass ich die Menschen wachsen sehen möchte bei mir oder dass ich die Menschen sicher durch die Krise bringe oder sie in die Hoffnung gebe? Was ist mein Sinn? Warum gehe ich in die Arbeit? Ja, und auch Accomplishments sich zu geben. Hey, einfach auch in der Krise, wo man oft, oder gerade als Führungskraft, ist ja eh Wahnsinn, dein Tag verfliegt ja in der Regel und abends denkst du, boah, alter Vater, hey, was habe ich heute eigentlich alles gemacht? Ja, irgendwie war ich den ganzen Tag beschäftigt, aber also irgendwie ein Haus habe ich jetzt gerade nicht gebaut, ja, oder eine Mauer errichtet, sondern irgendwie habe ich den ganzen Tag nur gequatscht. Ja, aber sich bewusst, also einfach wieder bewusst zu machen, ey, was habe ich denn erreicht? Also guck mal, das Gespräch mit A und B, was hat das bewirkt? Ich habe mir die Zeit für den genommen, ich habe den Menschen gesehen. Und das ist für mich eben so eine Kompetenz der Zukunft unbedingt, dass Führungskräfte eben auch auf sich selber schauen können und sich selber diese 5 Buchstaben verschaffen, weil, ich sag mal, Permalied ist ja nichts anderes wie, Perma stammt ja aus der positiven Psychologie von Martin Seligman und Permalied ist ja quasi nichts anderes wie diesen Ansatz auf Führung von Menschen zu bringen und Permami ist quasi jetzt der Ansatz zu gucken, hey, wie schaffe ich denn das Selbsterleben dieser 5 Elemente bei mir zu fördern?
Also durch Selbstreflexion und dann auch weitestgehend Selbstregulation durch die Reflexion. Genau. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Und da halt mit verschiedenen selber Tools und Kniffen eben auch mir das bewusst zu machen. Also A, mein Erleben mal bewusst zu machen, ist total wichtig. Was erlebe ich denn selber eigentlich gerade von den 5 Dingern? Weil, weißt du, ich sehe das immer ganz so, das ist genauso wie im Flugzeug. Da heißt es ja auch, du musst ja zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann helfen sie anderen und Kindern. Ja, weil das ist genau das Problem, wenn du als Führungskraft keinen Sauerstoff hast und diese 5 Buchstaben, wie willst du dann das dann raushauen? Das geht vielleicht noch ganz kurz, aber irgendwann geht dir einfach die Luft aus.
Ja, und deswegen absolut.
Musst du auf dich selber gucken. Das ist eigentlich die oberste Pflicht. Das klingt immer so egoistisch, aber das hilft nichts. Das ist die Grundlage eigentlich.
Ja, definitiv. Vielleicht, bevor wir zum Ende kommen, noch eine wichtige Frage. Aufgrund deines Engagements und deiner Bekanntheit wirst du ja auch immer wieder angefragt von unterschiedlichsten Organisationen, also nicht nur in deinem primären Wirkungskreis. Was beobachtest du denn in Organisationen, in denen Positive Leadership nicht angewendet oder bekannt ist?
Das Übliche. Also ich bin ja doch.
Das übliche Trara.
Ich würde mal sagen, ich bin doch schon viel im Bereich öffentlicher Dienst unterwegs. Sei es mal Feuerwehren oder auch Verwaltungen oder auch Justiz. Und was du halt da einfach merkst, ist, ich würde es mal umschreiben mit die fehlende Leichtigkeit. So, die leisten schon alle, die machen schon alle und die hackeln auch alle, aber eher so nach dem deutschen verbissenen Ding. Weißt du mal, so typisch, ja, wir gehen in die Arbeit, wir kriegen uns Geld und wir hackeln da rum. Und diese Leichtigkeit, dieses, hey, cool, guck mal, was wir gemeinsam erreichen, dieses, weißt du, wo du sagst, du kommst da rein und denkst dir, wow, geil, hier ist ein cooler Laden, hier hätte ich Bock zu arbeiten, das erlebst du da in der Regel nicht, sondern da erlebst du schon hohe Professionalität, ja, also, aber so typisch deutsch halt. Und nicht dieses, wow, cool. Also, ich hab da eher so ein positives Beispiel. Ich war bei einer Schweizer Polizei mal, da haben die mich eingeladen, um für die Geschäftsleitung so einen Workshop zu machen und so eine Keynote zu machen. Und dann komme ich da rein und dann haben die sich erstmal so vorgestellt, diese Geschäftsleitung, also wie sagt man das, quasi Präsident, also die Obersten quasi. Mhm. Und die haben das so locker, flockig gemacht und das war so cool, wo ich mir dachte, alter Vater, ich kann ja nicht heimgehen. Also hier gibt es nichts mehr zu tun. Die leben das schon, ja, das war richtig geil. Im Gegensatz zu so, wir eröffnen mal hier, genau, ich darf Ihnen vorstellen, als nächstes kommt der Herr Dr. Bürger und Laberab, also du merkst es am Leben im Laden, ja, zwischen funktionieren und aufblühen, das spürst du sofort.
Ja, also wenn man mal so den klassischen Montagmorgen anschaut, wir sagen ja immer alle, thank God it's Friday. Und wenn man jetzt mal auf diesen klassischen Montagmorgen schaut, da haben wir alle sofort ein Bild im Kopf. Jetzt mal positiv formuliert, was macht denn eine Führungskraft, die Positive Leadership praktiziert, am Montagmorgen anders als andere?
Ich kann es dir sagen. Also ich bin ich meine, versteh mich nicht falsch, ich mache als Führungskraft immer noch genug Fails. Keine bewussten Fails, aber also das möchte ich vielleicht auch mal zu sagen. Führungskraft bedeutet lebenslanges Lernen, weil du wirst nie perfekt sein. Das wirst du nie alles hinkriegen, weil du mal selber einen schlechten Tag hast. Du übersiehst irgendeinen Menschen. Das passiert mir ständig. So, also deswegen aber ich bemühe mich. Also ich weiß ja, was ich will und ich versuche das zu machen. Deswegen bei allen vielen Fails, die ich mache, ich glaube, was mir ganz gut gelingt, ist tatsächlich so der Montagmorgen bei mir im Team. Wir machen eben immer ein Check-in und ich musste jetzt bei deiner Frage so schmunzeln, weil heute ist Dienstag und wir hatten gestern den Check-in. Wir haben so viel gelacht miteinander. Es geht halt bei uns immer los. Hey, wie geht's dir? Von der Skala von 0, total bescheiden, bis 10, himmelhoch, die auch sind. Dann sagt jeder eine Zahl und da hört aber keiner auf. Also wenn du eine 7 sagst, dann sagst du irgendwas, warum es eben keine 10 ist oder warum es keine 0 ist. Du kriegst Geschichten mit. Und so wächst automatisch so das Team ein bisschen zusammen, weil du viel Hintergründe mitbekommst. Mensch, was war bei dem am Wochenende los? Ja, was war da mit der Family irgendwie, war anstrengend? Ja, oder war allein mit den Kindern und ist eigentlich völlig platt? Das kriegst du normal nicht mit. Und das macht mit allen was. Weil dann jeder weiß, Mensch, warum performt der jetzt vielleicht heute nicht gerade auf 100, sondern ist halt nur bei 70 und es langt halt auch mal, weil es Wochenende echt übel war. Ja. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir reden drüber, auf was bist du stolz von letzter Woche? Ja, was ist dein dienstliches Highlight? So, dass du einfach nochmal davon profitierst, weil du hast dich ja letzte Woche gefreut und darfst dich nochmal freuen und die Freude echt teilen im Team. Und dann geht's halt drum, was die Woche anliegt. Und wie gesagt, bei diesen ganzen Geschichten, was das Highlight letzte Woche war oder auch bei dem, wie geht's mir, da kommen immer auch mal so witzige Geschichten raus und also wir lachen halt unglaublich viel und ich meine, das ist mein eigenes Team, ja, du musst die fragen, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass bei mir jeder gerne in die Arbeit geht und dass wir wirklich einfach viel miteinander lachen und das macht halt einfach, da gehst du halt einfach nicht, ich gehe in die Arbeit und reiß die Woche runter, sondern hey, das ist eigentlich voll cool und ach, ist schon Freitag, so.
Schön.
Ja.
Zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf dich, lieber Bernd. Gab es in deiner eigenen Laufbahn oder in deinem Leben allgemein Situationen, in denen Positive Leadership dir persönlich geholfen hat, eine Krise oder eine herausfordernde Situation zu meistern?
Das eine war, das war zu einer der Fails tatsächlich. Ich hätte fast eine Krise verursacht oder ich habe eine Krise verursacht und die hätte echt schlimm werden können, dadurch, dass ich eben nicht auf die Elemente geachtet habe. Ja. Ich hatte mal einen Stellvertreter, den ich viel zu wenig mitgenommen habe, in den ich, weil ich mir gedacht, boah, ich weiß, wie das hier funktioniert, habe unglaublich viel geändert und getan und gemacht und habe viel zu wenig Zeit mit ihm investiert, habe ihm zu wenig Sinn gegeben, habe ihn zu wenig eingebunden, habe viel zu wenig Vertrauensarbeit mit ihm gemacht. Und das wäre tatsächlich, also wir hatten dann echt richtig Probleme und mir wurde erst beim Krisengespräch mit ihm bewusst, dass ich da eigentlich maßgeblich schuld an der ganzen Sache bin, weil ich zu wenig Zeit mit ihm verbracht und ihn zu wenig mitgenommen habe. Mhm. Also das, ich hätte fast eine Krise verursacht, indem ich eben nicht berücksichtigt habe.
Ja.
So viel zu den Fails. Mhm. Und geholfen hat, habe ich tatsächlich zwei Beispiele. Ich hab mehrere Phasen in meinem Leben, wo es unendlich stressig war. Unendlich stressig, also unvorstellbar stressig, wo ich, sage ich mal, ein Workload hatte. Genau, Workload von 15, 16 Stunden plus. Das waren immer so die Phasen. Also ein Beispiel weiß ich noch, wo ich beim G7-Gipfel in Garmisch-Partenkirchen 2015 für das Camp verantwortlich war und für die Versammlung aus dem Camp heraus und parallel meine Doktorarbeit fertig machen musste. Also das war absolut geisteskranke Zeit. Und da hat mich tatsächlich die Zuversicht immer rausgebracht und die Selbstwirksamkeit, weil ich immer wusste, Mensch, kleine Stückchen backen, Stück vorwärts und du schaffst es. Du hast bis jetzt noch jeden Mist geschafft. Die Nummer kriegst du auch hin. Mhm. Hat mir durchgeholfen. Und ich glaube tatsächlich, so ein bisschen ursprünglich kommt immer das, ich krieg alles gebacken, kann ich so ein bisschen meiner Kindheit dankbar sein. Irgendwie bin ich ohne Vater aufgewachsen und Scheidungskind, Laberababer. Also, aber meine Mama hat mir immer gesagt, hey, wir haben keinen, der uns hilft. Ja, also alles, was du erreichen wirst, musst du selber hinkriegen. Also wir haben keinen. Also es gibt nur dich. Ja, ich glaube an dich. Und selbst als ich dann im Gymnasium mal durchgefallen bin in der siebten und die Lehrer gesagt haben, ey, der Typ ist zu doof, hat meine Mama dran geglaubt, hat mich auf ein anderes Gymnasium gesteckt und seitdem läuft's. Ja, also diesen Glauben, hey, du kriegst es hin, wenn du willst, ja, du kriegst es hin, diese Zuversicht, diesen Optimismus, ja. Der hat mich eigentlich wirklich getragen seitdem her und da bin ich meiner Mutter unendlich dankbar, dass sie mir den quasi gezwungenermaßen durch unsere bescheidene Situation, in der wir waren, gezwungenermaßen mit in die Wiege gegeben hat. Und das ist ja nichts anderes wie positive Emotionen, die einen tragen, die einen durch Krisen tragen können.
Also man kann sagen, sie hat dir auch perma in die Wiege gelegt. Also sie hat das dir vorgelebt, ne? Es zu wissen, hat sie dir das von klein auf schon mitgegeben.
Yep.
Wie schön, dass sich da ein Kreis schließt. Wow, sehr beeindruckend. Danke für die berührende Geschichte.
Sehr gerne.
Lieber Bernd, herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch und die vielen wertvollen Impulse in dieser Premiere. Ich bin wirklich sehr, sehr bewegt und sehr dankbar. Und ja, für mich bleibt vor allem die Erkenntnis, dass Positive Leadership keine Führung für einfache Zeiten ist, sondern gerade auch in Krisen Orientierung, Vertrauen und Zuversicht schaffen kann. Und dass es vor allen Dingen etwas ist, was ich dauerhaft leben und anwenden kann. Es ist für mich auch ein Haltungsthema, ne? Also da steckt für mich eine wichtige Grundhaltung dahinter. Und ja, ich danke dir, dass du das mir und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen heute so lebhaft und lebendig nahegebracht hast. Vielen, vielen Dank.
Total gerne und vielen Dank für die hervorragende Zusammenfassung und für die Einladung.
Sehr gerne, Bernd, immer wieder. Und wenn ihr mehr über Bernds Arbeit erfahren möchtet, findet ihr den Link zu seiner Website sowie auch zu der Dankfabrik in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast mit Menschen teilt, für die das Thema interessant sein könnte, wenn ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar. Oder auch, wenn ihr den Podcast abonniert, das wäre natürlich das Größte. So helft ihr dabei, dass noch mehr Menschen Impulse erhalten, um Konflikte konstruktiv zu lösen. Und Krisen erfolgreich, wie hast du gesagt, nicht zu meistern, sondern
an ihnen zu wachsen, mit ihnen zu wachsen.
Ganz genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Konflikte lösen, Krisen meistern.
Konflikte lösen, Krisen meistern. der Podcast mit Tanja Knop.